Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Das braune Erbe beschäftigt uns heute und jetzt ist Nicolas Lelle in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Er ist Sozialphilosoph und hat sich mit dem Begriff von Arbeit in der NS-Zeit beschäftigt. Arbeit, Dienst und Führung heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Lelle.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin, das sind so Tugenden, die häufig als deutsch gelten. Kann man auch schon da eine Prägung durch die NS-Zeit erkennen?
Die Nationalsozialisten setzen auch auf diese Begriffe, definitiv. Das sind auch Worte, die im Nationalsozialismus eine Rolle spielen. Es gibt die sogenannten Meilensteine von Himmler, da spielt das auch eine große Rolle. Die wurden seinerzeit im KZ Sachsenhausen auch aufs Dach gemalt. Trotzdem, ich habe mich mit ein bisschen anderen Begriffen beschäftigt und habe stärker die Begriffe dienen, folgen und führen in den Kern meines Interesses gesetzt, weil das die Begriffe sind, mit denen die Nationalsozialisten über Arbeit nachdenken.
Was heißt das denn, dienen? Da hat man ja sofort die Assoziation, dass es eher mit Treue zusammenhängt als jetzt mit einem Vertrag. Wie definieren die Nationalsozialisten das?
Genau, die Nationalsozialisten, da haben Sie gerade richtig gesagt, setzen diese Begriffe dienen, Treue und Ehre sehr nah, sehr eng beieinander. Ich komme eigentlich zum Dienstbegriff in meiner Analyse dahin, dass ich mir eine Hitlerrede anschaue von 1920, also wirklich ganz am Anfang. Und Hitler hält im August eine Rede, die heißt, warum sind wir Antisemiten? Und darin versucht er zu begründen, warum er glaubt, dass die Deutschen ganz anders arbeiten, eine ganz eigene Beziehung zur Arbeit haben als andere Völker, wie er sagt, und insbesondere als der Jude. Das, wenn ich das spreche, meine ich das in dicken Anführungszeichen. Und da sagt er, Deutsch ist Arbeit dann, wenn sie ein Dienst an der Volksgemeinschaft ist. Und ab dann zieht sich diese Theorie oder dieses Theorem, dieser Topos durch die nationalsozialistischen Texte. Also die Vorstellung ist, wenn die Deutschen arbeiten, dann tun sie das nicht für sich, für den Lohn, sondern sie tun das für andere. Und dieses andere heißt immer für die Volksgemeinschaft.
Diese Volksgemeinschaft wird ja fast sakral aufgeladen. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Das spielt bei Ihren Untersuchungen ja auch eine ganz zentrale Rolle.
Genau, Volksgemeinschaft ist auf jeden Fall einer der zentralen Begriffe, um den Nationalsozialismus zu verstehen. Die Nationalsozialisten definieren den Volksgemeinschaftsbegriff eben in demselben Jahr, im Februar 1920, in diesem 25-Punkte-Programm auch als radikal antisemitischen Begriff. Also sie sagen, Juden können keine Volksgenossen sein. Die sind sozusagen grundsätzlich aus dieser Form der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Und wenn man auf den Rassismus und den Sozialchauvinismus der Nationalsozialisten schaut, sieht man, dass der Volksgemeinschaftsbegriff auch noch andere Ausschlüsse mit sich bringt, also auch rassistische Ausschlüsse, aber eben auch radikal antisemitische. Genau, Sie haben gerade gesagt, es gibt eine Sakralisierung, es gibt eine Überhöhung dieses Begriffs. Der Begriff der Volksgemeinschaft wird zwischenzeitlich fast als Synonym für den Führer benutzt. Es kann fast so scheinen, als wäre der Führer sowas wie der idealste Ausdruck dieser Volksgemeinschaft. Und es ist dann so im Nationalsozialismus, dass es ganz viel darum geht, eben diese Volksgemeinschaft zu stärken. Der Appell an die Mitarbeit der Volksgenossinnen und Volksgenossen, wie Hitler sagt, besteht dann eben darin zu sagen, alles, was wir tun, tun wir, damit die Volksgemeinschaft stärker wird, damit die Volksgemeinschaft, die es angeblich schon immer gibt, zu dem wird, was sie eigentlich sein soll. Es gibt so eine komische Vorstellung davon, dass diese Volksgemeinschaft eigentlich schon viele, viele Jahrhunderte zurückgeht, eine ganz alte Geschichte hat und gleichzeitig sei sie immer überformt, würde zersetzt, würde angegriffen von inneren wie äußeren Feinden. Also auch da spielt der Antisemitismus eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Und wie hängt das jetzt wieder mit der Arbeit zusammen? Also die Arbeit erlaubt den Zugehörigen, bei der Volksgemeinschaft dabei zu sein? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, die nationalsozialistische Vorstellung ist, dass die Arbeit, wenn sie richtig ausgeführt wird, führt sie dazu, dass man der Volksgemeinschaft dient. Man tut sie sozusagen für die Volksgemeinschaft. Das bedeutet konkret, es gibt Texte, in denen das auch so drinsteht, gute deutsche Arbeit kann auch eine sein, die einem selber gar nichts bringt, die vielleicht sogar schadet, mir schadet, aber der deutschen Volksgemeinschaft etwas bringt. Zu Ende gedacht ist das der Soldatentod. Das Geben des eigenen Lebens, also diese Vernichtung als Arbeit, ist das zu Ende gedachte Credo, das diese deutsche Arbeit ausmacht. Zu sagen, ich opfere mich für die deutsche Volksgemeinschaft, für ein größeres Ziel, für diese sakrale Entität, die Sie gerade benannt haben. Und das eben aber nicht nur in dieser radikalen Form, sondern auch in der alltäglichen Form. Die Vorstellung ist, immer dann, wenn wir Arbeit ausführen, um der Volksgemeinschaft zu dienen, was auch immer das genau bedeutet, man merkt sofort, die Formulierung sagt einem kaum etwas. Man kann nicht ansehen, wie viel Dienst steckt in der jeweiligen Arbeit oder wie viel Dienst steckt da nicht drin. Aber immer dann, wenn das angeblich so sein soll, würde man deutsch arbeiten. Das führt zum Beispiel dazu, dass diejenigen, die zu wenig arbeiten, vielleicht sich verweigern oder vielleicht auch angeblich verweigern, die tun das nicht nur und schaden nicht nur sie selbst, die schaden auch der Volksgemeinschaft. Das heißt, in dieser Konstruktion, Arbeit ist dann Dienst an der Volksgemeinschaft, gibt es automatisch einen Appell des Mitmachens und die Drohung der Strafe, wenn man das nicht tut. Dann ist es nämlich ein Verrat an der Gemeinschaft, wenn man nicht mitmacht. Und das hat automatisch eine politisch eine sehr brutale Logik in Gang gesetzt.
Weil immer auch jemand ausgeschlossen wird. Nun ist ein Aspekt, das spielt mir im ersten Teil Ihres Buches eine Rolle, ja auch das KZ, Arbeit macht frei. Das ist natürlich das, was jeder im Kopf hat, diese grausame Inschrift über dem Lagereingang von Auschwitz. Wie hängen diese verschiedenen Sphären miteinander zusammen?
Arbeit macht frei ist vielleicht das allererste, woran man denkt, wenn man über Arbeit und Nationalsozialismus nachdenkt. Das kann gut sein. Trotzdem, erstaunlicherweise, gibt es wenige Bücher über diese KZ-Devise Arbeit macht frei. Es gibt ein sehr gutes Buch von Ende der 90er Jahren von M. Brückner, der versucht hat, mal zu zeigen, wo kommt das eigentlich her und feststellt, dass es wirklich eine Begriffserfindung, einigermaßen Erfindung, die erst im NS sozusagen groß wird. Es gibt vorher wenige Texte, 2, 3, in denen das genau so vorkommt. Im NS macht diese KZ-Devise richtig Karriere. Die wird an Dutzenden Konzentrationslagern angebracht. Auschwitz, das Stammlager, ist nur das berühmteste. Auch in Dachau, auch in Sachsenhausen, Großrosen, Flossenbürg, Theresienstadt und so weiter und so fort spielt diese KZ-Devise eine Rolle. Ich habe versucht herauszufinden oder mal nachzudenken darüber, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, dass man so einen Satz anbringt an Konzentrationslagern? Und eine schnelle Antwort, die in den historiografischen Texten dazu oft gesagt wird, ist, es ging um Schikane, es ging um Zynismus. Es ging darum, den KZ-Häftlingen, die man hier zu der Arbeit zwingt, die sie tendenziell umbringt oder vielleicht bewusst auch vernichten soll, denen nochmal sozusagen einen Spiegel vorzuhalten und sich über sie lustig zu machen. Ich glaube, es steckt noch mehr in der KZ-Devise. Ich bin irgendwann über eine Zeitschrift gestoßen, der Schulungsbrief heißt die, eine NSDAP-Zeitschrift, in der 1943 ein Text veröffentlicht worden ist. Der ist überschrieben mit den Worten, unsere Arbeit macht uns frei. Das ist ein Text inmitten des Zweiten Weltkriegs, der eigentlich schon verloren war, in dem ein Deutscher seinen Volksgenossen mit dieser KZ-Devise, mit einer Abwandlung dieser KZ-Devise zuruft, wir schaffen das. Und das fand ich interessant, darüber nachzudenken. Und es hat mich zu der Überlegung zusammen mit Wolfgang Brückner gebracht, dass Arbeit macht frei eigentlich mehr heißen muss als zynische Schurkerei. Die meinen den Satz ernst. Und zwar unterschiedlich ernst, je nachdem, wer den liest. Für die KZ-Aufseher hieß es auch, Arbeit macht frei. Ihre Arbeit macht die Volksgemeinschaft frei. Für Jüdinnen und Juden, die im Auschwitz nach der Selektion für kurze Zeit überleben durften und zur Arbeit gezwungen werden sollten. Da bedeutete dieses Arbeit macht frei, wir bringen euch um. Es war sozusagen nur ein aufgeschobener Tod. Für Leute, die verhaftet worden sind in den Ostgebieten und dann hier ins Dritte Reich verschleppt worden sind, um hier zur Zwangsarbeit gezwungen zu werden, bedeutete Arbeit macht frei nochmal etwas ganz anderes. Aber diese KZ-Devise, glaube ich, und da gilt es wirklich noch viel mehr drüber nachzudenken und systematischer auch mal drüber nachzudenken und Bücher dazu zu schreiben, ist wahnsinnig interessant, weil sie einerseits enigmatisch ist, also man versteht sie nicht sofort, und andererseits, wenn man Holocaust-Überlebende auch zu Wort kommen lässt, kann man sofort erkennen, dass die sehr genau darüber nachgedacht haben. Stichworte sind Primo Levi, Jean-Marie, aber auch Tibor Wohl haben Texte geschrieben, in denen sie diese Devise aufgegriffen haben und gekontert haben. Arbeit macht nicht frei oder Arbeit macht unfrei oder Arbeit macht tot. Also ich glaube, das würde sich lohnen, da nochmal wieder drüber nachzudenken.
Primo Levi hat eines der herausragenden Zeugnisse geschrieben über seine Erfahrungen in Auschwitz. Noch ein Wort dazu, wie der Einzelne eigentlich definiert wird. Spielt er gar keine Rolle mehr in dieser Konstruktion? Es geht ja immer um die Gruppe, um die Volksgemeinschaft, so wie Sie das jetzt dargestellt haben.
Genau, der Volksgenosse auf der Ebene dieses Grundsatzes, Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft, spielt wirklich nur als Teil der Gemeinschaft sozusagen eine Rolle. Ich habe dann aber versucht, in dem Buch auch mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich im Inneren der Volksgemeinschaft, so nenne ich das. Also was bedeutet das an den Orten, wo die Nazis glauben, dass sie unter sich sind, wo all diese Ausschlüsse schon passiert sind, wo politische Gegner weggesperrt worden sind, wo Jüdinnen und Juden schon deportiert worden sind, in der deutschen Fabrik, wo Volksgenossen mit Volksgenossen deutsche Arbeit ausführen. Was bedeutet das dort? Und dort gibt es sowas wie Subjektivierungsformen, über die die nachdenken. Da wird das beschrieben. Wie soll der Einzelne sein? Was hat der Mitarbeiter zu tun? Wie hat der sozusagen sich zu beziehen auf die Volksgemeinschaft, damit er das Richtige tut?
Gibt es denn eigentlich so etwas wie Spurenelemente in der Art und Weise, wie heute Arbeit verstanden wird und Führung, die zurückreichen bis in diese Überzeugungen der NS-Zeit, bis in diese Ideologien?
Na, es ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, die gleichzeitig wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Ich habe versucht, mir das vor allem anzuschauen über diese Kernbegriffe, die ich identifiziert habe. Gehen wir mal zum Begriff der Arbeit insgesamt. Man kann ja nicht verhehlen, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die Arbeit sehr stark überhöht, die immer noch sehr stark Probleme mit denjenigen hat, die zu wenig arbeiten, die nicht arbeiten, die angeblich sich verweigern würden. Also dieser Hass auf Obdachlose etwa, also rechte Terror auch gegen Obdachlosigkeit spielt heute auch noch eine große Rolle. Aber auch die Verachtung der Arbeitslosen etwa entgegengespielt wird, ist was, was ich glaube, was lange, lange Bezüge auch zurück hat. Wenn man mal schaut auf den Begriff der Volksgemeinschaft, wird man feststellen, dass der viele, viele Jahre nicht mehr natürlich die Rolle gespielt hat, die er im Dritten Reich gespielt hat. Aber dass es durchaus gerade aus rechten und rechtsextremen Kreisen doch auch immer mal wieder den Versuch gibt, diesen Volksgemeinschaftsbegriff groß zu machen. Und irgendwann im Laufe des Buchs habe ich verstanden, dass dieser deutsche Arbeitsbegriff, der übrigens älter ist als die Nazis und der nach den Nazis auf irgendeine Art fortlebt, dass der quasi automatisch, wenn man ihn zu Ende denkt, eigentlich auf die Volksgemeinschaft zuspielt. Ich habe dann einen Aufsatz mal zugespitzt genannt: Hinter dem Ruf nach deutscher Arbeit verschanzt sich die Volksgemeinschaft. Auch Leute, die so tun, als hätten sie einen liberaleren, einen offeneren Begriff davon, dass die Deutschen eine besondere Arbeit leisten würden, mehr Freude hätten, gemeinnütziger, fleißiger, pünktlicher. Auch die haben tendenziell eigentlich im Hintergrund diesen Volksgemeinschaftsbegriff am Laufen. Wie radikal man den dann denkt, ist nochmal eine andere Frage. Aber das eine kommt ohne das andere nicht aus.
Vielen Dank, Nicolas Lelle. Arbeit, Dienst und Führung, das Erbe der NS-Zeit, heißt Nicolas Lelles Buch. Es ist im Verbrecherverlag erschienen, 420 Seiten für 30 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.